Heute geht es um das Thema Zugehörigkeit, hat der Daniel schon gesagt. Und wir haben uns gedacht, wir machen das ganz einfach. Wir erklären mal in einem Gottesdienst, wie wir eigentlich das mit der Zugehörigkeit in der Sapson halten. Und da wir eine christliche Gemeinde sind, können wir das nicht erklären, ohne auch darüber zu reden, wie Gott es mit der Zugehörigkeit zu sich, zu seiner Familie, sage ich mal, hält. Und deswegen versuche ich das beide mal miteinander zu verbinden. Und habe mir so gedacht am Anfang, dass Zugehörigkeit das Thema irgendwie zwei Seiten hat. Einmal die bange Frage, die ich ganz gut kenne: Gehöre ich hier dazu? Nicht unbedingt hier in der Sapson, sondern wenn ich in so einen Raum reinkomme, vielleicht auf einer Party, wo ich noch nicht so viele Leute kenne, mich umschaue und mich frage, gehöre ich hier dazu? Was muss ich machen, um hier dazu zu gehören? Und wie kann ich es schaffen, dass die anderen mich wahrnehmen, dass ich ein Teil der Gruppe sein darf? Das ist die eine Seite der Medaille. Vielleicht kennt ihr solche Fragen. Und die andere ist: Unter welchen Umständen darf jemand anders zu mir oder zu meiner Gruppe dazugehören? Vielleicht Beispiel: Unter welchen Umständen darf jemand zu deiner Familie dazugehören, wenn die kleine Schwester oder der kleine Bruder plötzlich einen Freund nach Hause bringt? Unter welchen Umständen darf der dazugehören? Wie sollte der aussehen? Was sollte der studieren oder was nicht? Unter welchen Umständen darf jemand zu deinem engsten Freundeskreis dazugehören, plötzlich in so eine Gruppe reinkommen und die Dynamik verändern? Unter welchen Umständen darf jemand zu deinem Verein gehören? Einige Fußballvereine schließen Fans aus, weil sie nicht wollen, dass sie mit ihren Aktionen schlechtes Licht auf den Verein werfen. Und deswegen sagen die: Ihr gehört nicht zu uns. Ihr denkt es zwar, aber ihr gehört eigentlich nicht dazu. Unter welchen Umständen darf jemand zu deiner Glaubensgemeinschaft dazugehören? Unter welchen Umständen darf sich jemand Christ nennen? Und du schaust ihn an und sagst: Alter, wenn du Christ bist, bin ich irgendwas anderes. Weil ich möchte nicht, dass du mit deinem Namen so ein Licht auf das wirfst, was ich Christ nenne. Oder unter welchen Umständen darf jemand zu deiner Gemeinde gehören, vielleicht zu Sapson? Die beiden Seiten gibt's. Einmal die Frage an mich: Gehöre ich wirklich dazu? Und dann die Frage an den anderen, der zu mir kommen möchte: Unter welchen Umständen darf der denn dazugehören? Uns geht heute praktisch, wie gesagt, um die Frage, wie man zur Sapson gehören kann. Hier auch vielleicht die Frage: Gehörst du wirklich dazu? Willst du es eigentlich? Oder unter welchen Umständen lässt du, wenn du schon lange dazugehörst, jemand anderen hier dazugehören? Gemeinde ist, wie gesagt, die Familie Gottes. Und deswegen möchte ich zuerst mal fragen, unter welchen Umständen Gott jemand zu seiner Familie gehören lässt und dann davon wieder auf uns schließen. Und ich glaube, es gibt eine Geschichte, die es dafür prädestiniert, sie an so einer Gelegenheit wie heute zu erzählen und dann von ihr auf uns zu schließen. Und es ist eine Art Dreiecksgeschichte. Es geht um einen Vater, und es geht um einen Sohn und es geht um noch einen Sohn. Und viele von euch kennen die Geschichte wahrscheinlich, denn der jüngere der beiden Söhne sagt irgendwann mal zu seinem Vater: Vater, pass auf, zahl mir mein Erbe aus, ich will hinaus in die weite Welt. Und das ist eine jüdische Art, um seinem Vater im ersten Jahrhundert zu sagen: Pass mal auf, ich wünsche, du wärst tot. Weil dann könnte ich nämlich das Erbe haben und das ist mir viel mehr wert als die Beziehung zu dir. Also macht der Vater was ziemlich Verrücktes, er gibt ihm sein Erbe. Und der Sohn nimmt es und zieht in die weite Welt. Der Sohn, der Typ ohne Namen. Das Einzige, was wir von ihm wissen, ist, dass er ein Sohn ist. Ein Sohn hat einen Vater und der Sohn hat auch einen Bruder. Nur die Sache ist, indem er das Erbe nimmt und sagt: Eigentlich, Vater, möchte ich, dass du tot bist, weil dein Erbe ist mir mehr wert als du, möchte er auch nicht mehr sein Sohn sein. Er möchte raus in die weite Welt. Er ist nicht mehr daran interessiert, in den Familienbezügen zu leben. Und deswegen weiß man eigentlich gar nicht mehr so richtig, wer derjenige ist. Einen Namen haben wir nicht. Er heißt ja eigentlich Sohn, aber Sohn möchte er nicht mehr sein. Also nenne ich ihn ab jetzt den Typ ohne Namen. Der zieht einfach in die weite Welt. Und man fragt sich, wenn er jetzt weg ist von zu Hause, wer ist er dann noch? Auf jeden Fall hat er irgendwie seinen Sohnstatus verloren. Das denkt zumindest der ältere Sohn. Weil der ältere Sohn, also quasi sein Bruder, der weiß, was es heißt, Sohn zu sein, nämlich zu Hause zu bleiben und treu im Betrieb des Vaters zu helfen, die Familie mit aufzubauen. Das ist in der Regel, war eine Familie nicht bei uns, nicht wie bei uns, Vater, Mutter, Kind oder noch ein Kind, sondern ein Riesenbetrieb von vielen Leuten, vielen Knechten, Mägden. Das sind 50, 60 Leute vielleicht, die zu dieser Familie gehören. Und der ältere Sohn weiß, er muss da bleiben. Und der andere haut ab. Man weiß nicht mehr, wer er ist, aber er ist auf jeden Fall nicht mehr sein Bruder damit, weil er hat seine Bestimmung eigentlich hinter sich gelassen. Also zieht dieser Typ ohne Namen in die Welt und er hat nicht allzu viel Glück. Ist eine schlechte Zeit dafür, einfach abzuhauen ohne wirtschaftliche Kenntnisse. Und er ist auch nicht so, zu clever und endet dann irgendwann als Schweinehirte. Weil er einfach überhaupt keine Kohle mehr hat. Alles verprasst. Ganz unten in der Statusleiste angekommen. Und da fängt er an zu überlegen, wie viele Arbeiter hat eigentlich mein Vater? Wie viele Arbeiter hat eigentlich wer? Naja, eigentlich kann er ihn ja nicht mehr seinen Vater nennen. Er hat ja eigentlich die Kohle genommen und ist abgehauen. Wie viele Arbeiter hat eigentlich dieser Mann, bei dem ich früher mal gelebt habe? Vielleicht nimmt er mich auch als Arbeiter auf. Mehr kann er eigentlich nicht denken. Und so denkt er sich, okay, ich drehe um, ich pack das, was ich habe, mein zerrissenes Hemd und gehe wieder zurück, da wo ich herkomme. Und als er auf die Straße einbiegt, die zu dem Haus führt, das darf man sich jetzt nicht so vorstellen wie, dann ist er halt eine Stunde gelaufen und dann wieder zu Hause angekommen, sondern steht er, der war irgendwie in einem anderen Land. Das heißt, er muss Tage, wenn nicht Wochen nach Hause gelaufen sein, zu diesem Haus, das einst sein Zuhause war. Und als er auf die Straße einbiegt, die er kannte von früher, da sieht er plötzlich, wie ein Mann auf ihn zurennt. Der Mann stellt sich heraus, ist sein Vater und er will ihm sagen, hey, pass mal auf, ich hab echt Scheiße gebaut, bleib mir vom Leib. Er will sich entschuldigen, er will erklären, dass er einfach nur als Diener da sein möchte, aber der Mann umarmt ihn sofort. Er schließt ihn in seine Arme. Und der Typ ohne Namen versucht zu sagen, hey, pass mal auf, ich hab's verbockt, aber kann ich vielleicht noch dein Diener sein? Aber der Mann lässt ihn nicht ausreden. Er sagt zu seinen Dienern, holt den Ring, der das Zeichen ist, dass der junge Mann ohne Namen hier mein Sohn ist. Holt besondere Kleider, schlachtet das beste Kalb, wir feiern. Mein Sohn war tot und nun ist er lebendig. Mein Sohn war verloren und jetzt ist er wiedergefunden. Der Vater hat kein Interesse daran, was der Typ ohne Namen denkt, wer er jetzt sein möchte. Der Vater weiß und empfindet es noch so, dass er immer noch sein Sohn ist. Er hat nie aufgehört, sein Sohn zu sein, auch als er weg war. Er war der verlorene Sohn. Er war der tote Sohn, aber immer noch der Sohn. Der Sohn konnte seine Sohnschaft nicht verlieren, weil die Sohnschaft nicht auf Verhalten aufgebaut war, irgendwas, was er tun musste, sondern auf Verwandtschaft. Und deswegen möchte er das feiern, dass sein Sohn wieder da ist. Und während sich die Feier so langsam entwickelt, merkt er so, der Vater, ich habe ja noch einen anderen Sohn. Und geht raus und findet ihn draußen auf dem Feld. Der andere ist ziemlich am Schmollen, enttäuscht, traurig, als er mitbekommt, dass da drin die Party abgeht, weil sein sogenannter Bruder, der Typ, der abgehauen ist, zurückgekommen ist. Und er sagt zu seinem sogenannten Vater, ich war dir immer treu. Ich war immer treu, ich war immer da. Ich war derjenige, der hier den Betrieb geschmissen hat. Und nicht mal hast du mir einen Ziegenbock, ein sehr drahtiges Tierchen, was man nicht zu gerne isst, nicht mal das hast du mir gegeben, dass ich eine Party für meine Freunde schmeißen kann. Aber der da, dein Sohn, er redet jetzt nur noch von dem anderen Sohn in der dritten Person. Der da, dein Sohn, nicht mehr mein Bruder, sondern der andere. Wenn der nach Hause kommt, dann schmeißt du eine Party oder was? Nach all dem, was er getan hat, kann der ältere Sohn nicht mehr sagen, dass der andere sein Bruder sei. Der sagt einfach nur noch, der da, wenn der hier dein Sohn ist, was bin ich dann? Ich weiß doch, was Sohnschaft bedeutet. Ich weiß, dass es bedeutet, für dich da zu sein, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Aber wenn das Sohnsein ist, wenn du den noch deinen Sohn nennst, dann weiß ich nicht, ob ich noch dein Sohn bin. Das stellt für ihn seine Sohnschaft in Frage und es bringt ihn in Rage. Er sagt, der hat doch mit Huren sein Vermögen verprasst. Das ist doch eine Schande für dich. Aber der Vater geht auf das nicht ein. Übrigens weiß man nicht, ob der jüngere Sohn wirklich sein Geld mit Huren verprasst hat. Das steht davor nicht da. Oder ob das einfach nur der Ältere in Rage plötzlich mal so in den Raum gestellt hat. Der Vater antwortet nur darauf, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mir gehört, gehört dir. Also komm rein und feier mit uns. Und da endet die Geschichte. Man weiß nicht, ob der Treue, der immer im Hause des Vaters war, aber scheinbar sich nie ganz zu Hause dort gefühlt hat, man weiß nicht, ob er reingeht und mitfeiert. Die Geschichte hört einfach auf. Und wir haben am Schluss zwei Zugehörigkeitskonzepte, die sich offen gegenüberstehen. Ich weiß, dass einige von euch das jetzt nicht sehen können, was ich hier auf dieser Wand hier zaubern werde. Aber ich rede dabei und dann kann man es einfach versuchen zu verstehen. Wenn wir es da hinstellen? Ja. Probieren wir es. Dankeschön. Also, wir haben am Schluss zwei Zugehörigkeitskonzepte. Einmal das Bild des älteren Sohnes. Der sagt, es gibt hier in der Mitte einen Vater. Und dann gibt es sozusagen einen Verhaltenskodex, den man erfüllen muss, um wirklich Sohn zu sein. Das heißt, ein richtiger Sohn bleibt zu Hause, unterstützt seinen Vater, zumindest solange der lebt. Das heißt, wenn du dich in diesem Verhaltensbereich bewegst, dann bist du wirklicher Sohn. So. Das ist das, was der Ältere hier macht. Der bewegt sich in dem Bereich, der ist zu Hause geblieben. Der ist ein wirklicher Sohn. Der andere, man weiß nicht genau, was man da hinschreiben soll, der hat es verkackt, der ist da raus. Das heißt, der ist draußen. Der ist nicht mehr sein Sohn. Das ist ein Zugehörigkeitskonzept des Älteren. Es gibt ein ganz klares Drin und es gibt ein ganz klares Draußen und das zeigt sich am Verhalten. Der Vater denkt es scheinbar irgendwie anders. Beim Vater gibt es hier einen Sohn und hier nochmal einen Sohn, aber keine Linie dazwischen. Das heißt, die Söhne sind unterschiedlich weit weg vom Vater, aber was ihn interessiert, ist, dass sie sich auf ihn zubewegen. Egal wie weit weg sie gerade von ihm sind, ihn interessiert, dass sie sich irgendwann wieder umdrehen und die Reise zu ihm zurück antreten. Es ist nicht so wichtig, ob es da irgendein Verhalten dafür gibt, sondern er sagt, das ist mein Sohn, das geht nicht weg. Entscheidend ist, dass du zu mir kommst. Und das ist die Frage, die er am Schluss dem Älteren stellt. Er sagt, du magst mir vielleicht nahe sein, aber die Frage ist, bewegst du dich auf mich zu oder bewegst du dich eher von mir weg? Beim Vater gibt es nicht so ein klares In and Out, sondern es gibt die Frage, wer bewegt sich auf ihn zu? Und der Vater kommt beiden entgegen. Er kommt dem einen entgegengerannt, der weit weg war, und sagte ihm, hey, es ist so gut, dass du wieder da bist. Ich will dich bei mir haben, egal, was du getan hast, wie schandvoll es auch für mich und meine Familie ist, was für ein Licht es auf mich und meine Familie wirft. Ich will, dass du wieder dazugehörst. Aber er geht auch zum anderen raus und sagt ihm, komm doch auch du rein, beweg dich auch du auf mich zu. Das ist das, was der Vater macht. Und ich würde sagen, dass Gemeinde dazu da ist, jeden einzelnen Menschen, ich sage es mal groß, auf dem Weg zu Gott zu begleiten. Gemeinde ist nicht dazu da, genau zu klären, wer jetzt drinnen ist und wer draußen ist und den Kreis zu ziehen und zu sagen, dieses Verhalten brauchst du, um drinnen zu sein und dieses nicht. Sondern Gemeinde ist dazu da, diese Einladung des Vaters, dass er sagt, alle Menschen, Kinder, ihr gehört eigentlich zu mir, kommt doch wieder zu mir. Und Gemeinde ist dazu da, die Menschen auf diesem Weg zu begleiten. Und nicht dazu da, Trennlinien zu ziehen und zu sagen, wer jetzt wo ist. Das heißt, sie ist dazu da, jeden daran zu erinnern, dass er eigentlich eine Tochter und ein Sohn Gottes ist, dass er zu ihm gehört und dass sich daran nichts ändert, egal wie das Leben verlaufen ist. Und sie ist dazu da, dann herauszufinden, was es bedeutet, zugehörig zum Vater zu leben. Und ich glaube, dass der Vater am Schluss den älteren Sohn einlädt, um ihm zu sagen, komm rein und feier mit uns, um von deinem Jüngeren zu lernen, weil du von ihm lernen kannst, wie gnädig und großzügig ich bin. Du hast ein Bild von mir, dass ich dir nicht mal einen Ziegenbock geben würde. Hier an dem siehst du, an deinem jüngeren Bruder siehst du, wie gnädig und großzügig ich bin. Und der Jüngere, der kann vom Älteren lernen, was es heißt, treu zu sein, Gott mit dem Vater im Alltag zu leben sozusagen. Das heißt, die beiden Brüder brauchen sich, um zusammen zu verstehen, was es heißt, mit dem Vater zu leben. So stelle ich mir Gemeinde vor, dass sich Menschen gegenseitig begleiten, wo auch immer sie sind, auf dem Weg hin zu Gott und dass sie voneinander lernen. Dass sie voneinander lernen, was es hieß, vielleicht weit weg zu sein, was es heißt, nah am Herzen des Vaters zu leben und es zusammen herausfinden. Das war die Zugehörigkeit zu Gott, der erste große Teil sozusagen. Ich glaube, dass Gott Schritte auf jeden einzelnen Menschen zumacht und ihm sagt, eigentlich gehörst du zu mir, das ist die Einladung an dich. Und jetzt ist die Frage natürlich, was heißt das für unsere konkrete Zugehörigkeitsform in der Subzone? Und was ich euch nun vorstelle, entspringt nicht nur meinem verrückten Kopf, sondern das haben wir uns mit dem Leitungskreis in den letzten Wochen und Monaten haben wir uns überlegt, haben da was entwickelt und das möchte ich euch jetzt als Übertragung dieses Zugehörigkeitskonzepts des Vaters auf unsere Gemeinderealität vorstellen. Zugehörigkeit zu einer Gemeinde war lange Zeit nur möglich, wenn man auch zu Gott gehörte. Also wenn du quasi in diesem Kreis schon drin warst, dann kannst du auch zur Gemeinde wirklich dazugehören. Und es war auch lange Zeit her vom Prinzip ganz easy, weil wenn man auf die Welt gekommen ist, wurde man getauft und damit war man direkt in einer der beiden Großkirchen drin und hat einfach als Christ, zumindest in der Theorie, mitgelebt und also es mitbekommen, was es heißt, zu Gott, zur Kirche zu gehören. Heute ist es anders. Vielleicht wird noch so mancher getauft, aber nur noch wenige wissen wirklich, wie es praktisch aussehen kann, zu Gott dazu zu gehören. Und ich glaube, dass viele nicht zu diesem Gott gehören wollen, wenn sie nicht erstmal sehen dürfen, wie es überhaupt aussehen könnte, zu diesem Gott dazu zu gehören. Viele haben überhaupt kein Interesse daran, zu dieser Familie Gottes zu gehören, wenn sie nicht mal in die Nähe dürfen und sehen können, wie andere Menschen das leben, wenn sie nicht mal testen dürfen, wie das aussieht. Und ich glaube, dass wenn wir heute Menschen daran erinnern wollen, dass sie zu Gott gehören dürfen, dann müssen wir sie in unserer Gemeinschaft mitleben lassen. Dann dürfen wir nicht von ihnen fordern, du musst erst in unserem Bereich, du musst erst alles genauso machen wie wir. Du musst erst Christ werden, du brauchst ein Bekehrungserlebnis. Und schreib das bitte in deinen Pass. Wir dürfen nicht sagen, du brauchst erst deinen Mitgliedschein und damit auch deine Spendenverpflichtung für die nächsten 2 Jahre. Wenn wir Leute wirklich einladen wollen, dass sie zu Gott dazugehören dürfen, dann brauchen wir ein offenes Zugehörigkeitskonzept. Damit Leute, die noch nicht wissen, dass sie Gott vielleicht schon kennen, mitleben können und live sehen dürfen, wie es aussehen kann, Teil von Gottes Familie zu sein. Also das Erste, wir brauchen ein offenes Zugehörigkeitskonzept, damit Leute, die Gott noch nicht kennen, mitleben dürfen, live sehen können, was es heißt, Teil von Gottes Familie zu sein. Dann ist es bei uns in der Sabson so, dass viele Leute hier zum Beispiel in die Gottesdienste kommen, die Gott schon kennen und sich in anderen Gemeinden zu Hause fühlen, aber auch gerne mal bei uns vorbeischauen. Manche auch schon seit vielen Jahren. Und ich glaube, wir brauchen ein wiederum offenes Zugehörigkeitskonzept, weil die Sabson ein dynamisches Beziehungsnetzwerk ist, das auch auf kurzen Strecken, auf diesen Strecken hin zu Gott, Wegbegleiter sein möchte. Klassisches Beispiel, der Daniel hat es eben so ein bisschen ausgeführt, der Philipp. Ich rede jetzt nicht über den Philipp, sondern über die Hanauer. Wir haben ein paar Freunde aus Hanau, die kommen seit Jahr und Tag in die Sabson. Und die arbeiten mit, die beten mit für die Gemeinde und sind mit vielen gut befreundet, aber sagen auch, meine Heimat, mein geistliches Zuhause ist woanders. Und wir haben herausgefunden, dass es völlig okay ist, dass das geistliche Zuhause woanders ist, aber dass wir gemerkt haben, ohne die Hanauer zum Beispiel, gäbe es die Sabson, so wie sie heute ist, nicht. Ihr habt der Sabson euren Fingerabdruck aufgedrückt. Ihr habt ihr euren Stempel da hinterlassen. Ihr habt sie mitgeformt. Und wir haben uns gedacht, wir möchten das würdigen, dass so viele Leute bei uns immer wieder andocken und gleichzeitig noch in anderen Projekten sind, kommen und gehen, aber für eine Zeit lang hier ihren Fingerabdruck hinterlassen. Und deswegen haben wir gesagt, eigentlich jeder, der seinen Fingerabdruck in der Sabson hinterlässt, ob er Christ ist oder nicht, ob er Sabson als sein Zuhause ansieht oder nicht, jeder, der seinen Fingerabdruck hinterlässt, das heißt, in Beziehungen hier regelmäßig investiert, vielleicht in Kleingruppen dabei ist, mitarbeitet, mitbetet, spendet, jeder davon ist irgendwie ein Teil von Sabson, weil er Sabson zu dem macht, was sie ist. Deswegen haben wir da hinten so eine auf unserer weißen Leinwand, die bisher ganz oft sehr weiß geblieben ist, gedacht, wir machen die jetzt bunt. Und es gibt später die Möglichkeit, da liegen verschiedene Stempel rum, dass wenn ihr sagt, ich habe eigentlich jetzt schon seit 12 Jahren, bin ich hier in der Sabson dabei und habe da schon meinen ordentlichen Fingerabdruck hinterlassen, dass ihr das einfach auch praktisch macht und da sind kleine Stempelkissen, einmal Finger reindrücken und einmal ordentlich auf die Wand drücken, dann sieht man für alle Zeit, dass ihr hier euren Fingerabdruck hinterlassen habt. Es kann aber auch sein, dass ihr erst seit kurzer Zeit hier seid, aber sagt eigentlich, ich finde es cool, was ihr macht, ich kann mich damit identifizieren. Ich möchte hier meinen Fingerabdruck hinterlassen. Dann dürft ihr das auch machen und einfach sagen, damit Sabsoner heißt in diesem Beziehungsnetzwerk, in diesem dynamischen Ding hier, manchmal ein bisschen chaotisch, hinterlasse ich meinen Fingerabdruck. Und dann dürft ihr das später auch machen. Aber wir haben gesagt, wir wollen das wird da noch lange hängen, das kann man auch in 2 Monaten machen, wenn man möchte. Und wenn man heute jetzt sagt, weiß ich noch nicht, ob ich das jetzt machen soll, meinen Fingerabdruck, und dann geben die den weiter und verkaufen die Daten und keine Sorge, wir haben hier keinen Empfang, deswegen kriegt es keiner mit. Nur haben wir gesagt, wir möchten, dass wenn man seinen Fingerabdruck da draufsetzt, dass man es nicht alleine macht. Also dass man es noch 2 anderen Menschen irgendwie zeigt, sagt, komm, ich möchte meinen Fingerabdruck, guck doch mal, das ist meiner hier. Dass wir dann nicht am Schluss da 250 Fingerabdrücke haben und entweder sind es alles meine oder wir rätseln, von wem die sein könnten. Das wär irgendwie cool, wenn es zumindest 2 andere Leute mitkriegen, wenn ihr den draufdrückt. Und jetzt der letzte Punkt, das schafft dieses Fingerabdruckdenken, das klingt ganz dynamisch und irgendwie fluide und schön, aber es schafft auch irgendwie Unsicherheit, so ein bisschen Durcheinander. Und wir haben gedacht, wir brauchen deswegen auch eine Art Verbindlichkeitsangebot, das mitten im Großstadttrubel eine Konstante schafft. Wir brauchen ein Verbindlichkeitsangebot, weil unser Leben schon an sich so dynamisch und fluide ist. Und für die, die hier eine Heimat gefunden haben, die sagen, ich komme hier immer wieder hin zurück und dann gehe ich wieder raus und ich komme wieder zurück und in diese Menschen sind mir einfach wichtig und ich fühle mich hier zu Hause. Denen möchten wir auch einen verbindlicheren Rahmen ermöglichen, als nur den Fingerabdruck draufzusetzen. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten, dass Subzone auch eine geistliche Heimat sein kann für die, die das möchten. Und das leben ja schon viele so. Und unter geistlicher Heimat verstehen wir ein Ort der Verbindlichkeit. Das heißt, ein Ort, an dem wir uns immer wieder treffen, um zusammen nach Gottes Willen für die Subzone, für unser Leben zu fragen. Heimat ist ein Ort der Verbindlichkeit. Man kommt immer wieder dahin zurück. Heimat ist aber auch ein Ort der Sicherheit. Das heißt, ein Ort, an dem sich die Leute, die da wohnen, das Angebot geben, aufeinander zu achten, gegenseitig. Das heißt, Heimat hat was von einem Ort der Sicherheit, an dem man sich gegenseitig das Angebot gibt, aufeinander zu achten. Und Heimat ist aber auch ein Ort der Verantwortung. Das heißt, ein Ort, an dem man wichtige Entscheidungen mit abwägt und mitträgt. Deswegen bedeutet das für uns, dass zum Beispiel bei Wahlen, wenn wir ein Leitungsteam aufstellen oder so, dass eben die Stimmrecht haben, die sagen, Subzone ist meine geistliche Heimat. Das ist der Ort, an dem ich auch Verantwortung durch solche Wahlen übernehmen möchte. So haben wir uns das ausgedacht, dass es also zwei Formen gibt, eine ein bisschen dynamischer und fluider, ich mag dieses Wort, ihr merkt es schon, und die andere, das heißt flüssiger. Ja. F-L-U-I-D-E, ja, fluid, ja. Fluide. Ja, können wir später noch drüber reden. Und eben die Möglichkeit, dass man aber auch sagt, Subzone ist meine geistliche Heimat, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr da Interesse habt, mehr drüber zu wissen, über geistliche Heimat und Ort der Verbindlichkeit, Ort der Sicherheit, Verantwortung, klingt alles ganz gut, möchte ich mehr drüber wissen, redet mit jemandem aus dem Leitungskreis drüber. Wer das ist, findet man raus, indem man da draußen sich die Palette anguckt und ein wunderbares Bild entdeckt mit all den 5 Gangstern drauf.